Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna, und heute ist mein Gast Ella the Bee. Viele kennen sie wahrscheinlich von YouTube und ja, falls ihr sie noch nicht kennt, dann würde ich sie bitten, sich einmal vorzustellen.
Hallo. ja, ich bin Ella. Ich mache YouTube, Instagram und so Internetgedöns. Ich mache das schon eine ganze Weile und beschäftige mich vor allem mit Zeitmanagement und ja, teile auch so ein bisschen was aus meinem Leben mit meinem kleinen Sohn.
Genau. Und ein Thema, wo du auch häufig drüber gesprochen hast, ist deine Hochsensibilität. Und da wollte ich dir nämlich tatsächlich dann auch ein paar Fragen zu stellen. Denn ja, viele kennen den Begriff vielleicht gar nicht. Was genau versteht man denn unter Hochsensibilität?
Ich bin natürlich kein Arzt, kein Wissenschaftler, aber ich würde sagen, das ist einfach eine sehr ausgeprägte Schärfung bestimmter Sinne. Das ist bei jedem auch anders. Für mich ist es auf jeden Fall Geruch und Sehsinn, sagt man das so?
Ja, ich glaube, Sehsinn kann man sagen.
Da war sie kurz aus. Ich habe zu wenig geschlafen. ich bin natürlich kein Arzt und ich bin auch kein Wissenschaftler, aber ich würde jetzt aus meiner Laiensicht sagen, das ist einfach eine sehr geschärfte Wahrnehmung bestimmter Sinne. Und ich glaube auch, wenn ich mich so erinnere an Gespräche mit Freunden, die ja Ähnliches festgestellt haben bei sich, dass es für jeden auch andere Sinne sind. Für mich ist es vor allem der Geruch und der Sehsinn und dass ich da eben einfach ja, schnell überreizt bin, sage ich jetzt mal.
Okay, wie hast du das dann so für dich festgestellt? War das schon immer da oder ist das mit der Zeit dann noch stärker geworden?
Ich glaube tatsächlich, das war schon immer da, weil ich schon immer, auch als Baby schon, da gibt es auch eine Geschichte, die meine Mutter immer wieder erzählt, als Baby schon ganz, ganz dringend am Tag eine halbe Stunde Alleinzeit brauchte, wo man mich in Ruhe lässt. Und ich habe nicht geschlafen, ich habe dann auch als Baby dann da gelegen und aber mich so mit mir selbst beschäftigt und brauchte einfach so ein bisschen Auszeit. Und ich habe halt nie einen Namen dafür gehabt und habe dann auch, je älter ich wurde, gedacht, scheiße, ja, du bist wahrscheinlich einfach nicht so belastbar oder du bist viel schneller müde als andere und warum sind bestimmte Sachen für dich viel anstrengender als für andere, bis ich über diesen Begriff gestolpert bin und irgendwie dachte, okay, das klingt irgendwie ein bisschen nach mir und habe ein bisschen recherchiert auch in die Richtung und festgestellt, ja, das passt sehr und da geht es gar nicht so sehr darum, dass ich da mir einen Stempel aufdrücken wollte, aber manchmal hilft es, wenn man einen Begriff für irgendwas hat, weil man dann eben in die Richtung auch mehr recherchieren kann, andere Leute findet, denen es auch so geht und sich da so ein bisschen austauschen kann. Das hat mir total geholfen, mich da auch so ein bisschen zu beruhigen und nicht zu sagen, okay, ich bin einfach irgendwie eine schwache Tante, sondern einfach zu sagen, okay, das ist was, was mich betrifft und ich muss eben einfach nur lernen, damit umzugehen.
Ja, okay, das klingt auf jeden Fall super interessant dann auch. Und aber das heißt, du hast das jetzt so für dich selbst festgestellt und ja, dann eben viel dazu gelesen zu dem Thema.
Genau, es gibt so ein paar Tests online, wenn man so ein bisschen recherchiert, stößt man so auf einige. Ein paar finde ich gut, ein paar finde ich nicht so gut, aber wo man eben einfach mal so mit Fragen so ein bisschen für sich das einordnen kann. Okay, wo ordne ich mich an? Ich glaube, jeder hat so bestimmte Bereiche, in denen er ein bisschen sensibler ist, aber bin ich schon im Bereich Hochsensibilität oder nicht? Und die haben eben alle das Gleiche erzählt.
Okay, genau. Ja, krass. Und das heißt, es gibt aber wahrscheinlich verschiedene Ausprägungen. Das heißt, manche Sachen, die auf einige Leute zutreffen, treffen dann vielleicht auf dich gar nicht zu und wieder andere dann total. Also genau. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, damit kann ich mich eigentlich gar nicht identifizieren, was auch auf Hochsensibilität zutrifft?
Na, es gibt Leute in meinem Umfeld zum Beispiel, die sehr stark auf Geräusche reagieren, die eine bestimmte Affinität für bestimmte Geräusche haben, aber auch genau das Gegenteil, dass sie bestimmte Geräusche nicht ertragen oder eine Mischung an verschiedenen Geräuschen nicht gut ertragen und dass sie das sehr schnell sehr, sehr müde macht. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also Geräusche kann ich in jeder Form, ich kann laut Musik hören, komme aus einer sehr lauten Familie, würde ich sagen. Wenn wir so zusammengesessen haben, dann war das immer so sehr übereinander reden und sehr laut und man hat dann so versucht auch lauter zu sprechen, um sich zu behaupten. Genau, und von daher bin ich da gar nicht empfindlich. Bei mir ist es zum Beispiel sehr, sehr stark zu merken, wenn ich zum Beispiel durch eine fremde Stadt gehe und mich da so ein bisschen umgucke, das mag ich sehr, sehr gerne, aber ich kriege irgendwann das Gefühl, das fliegt alles an mir vorbei. Ich kann das gar nicht mehr richtig wahrnehmen oder einordnen und dann merke ich, okay, jetzt bin ich überreizt und dann fängt an, so alles ein bisschen zu vibrieren und dann muss ich mich da rausziehen, weil ich merke, ich fahre dann auch sofort runter und werde richtig dolle müde.
Okay, voll interessant. Aber jetzt ist nämlich tatsächlich auch so, dass der Sinn, der bei mir, glaube ich, am krassesten ausgeprägt ist, ist auf jeden Fall der Hörsinn und dass ich auch auf Geräusche oder so, wenn man an so einer lauten Kreuzung steht oder sowas, das ist, ja, was mich total verrückt macht dann irgendwie. Aber
hast du das auch mit Musik, dass so bestimmte Musiksorten dich eher stressen, und sofort hochfahrendes Stresslevel als andere Sachen?
Ja, schon. Also ich weiß noch zum Beispiel als Kind, da hatten wir bei meiner Oma so Kassetten, die wir uns mit so einem Kassettenrekorder da selber irgendwie Sachen aufgenommen haben. Und da waren dann teilweise Kassetten, die mein Onkel, als er ein Kind war, auch, wo er schon Musik aufgespielt hat. Und dann kam da irgendwie so, da kam dann aber Heavy Metal irgendwie plötzlich einmal. Und ich habe mir diese Kassette angehört und war als Kind total, das hat mich total irgendwie unruhig gemacht und sowas. Also solche Musik ist tatsächlich, wo ich dann auch so ein bisschen, das nicht so gut hören kann. Aber ansonsten...
Spannend. Macht dich das auch müde?
Ja, ich würde sagen, so ein bisschen schon auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Und hast du das auch andersrum, dass es bestimmte Geräusche gibt, die dich total runterfahren und glücklich machen, wo du gleich so ein, keine Ahnung, zum Beispiel so das Geräusch von Regen auf einem Dach oder sowas. Also gibt es da auch sowas, wo du sagst, oh, das, ich merke richtig, wie sie das so durch mich durchfährt?
Ja.
Das klingt so hippie-mäßig, Entschuldigung.
Ja, ich habe auch gerade so gedacht. Und es ist auch tatsächlich so Klischee, zum Beispiel so Meerrauschen oder sowas, das mag ich total gerne. Oder auch klassische Musik höre ich auch so zum Entspannen dann ganz gerne mal.
Okay, das finde ich spannend. Sorry, dass ich so ausfrage, aber ich finde es immer super spannend, sich so auszutauschen über sowas.
Ja, nee, finde ich auch spannend. Also auch, ich habe da selber bei mir so noch gar nicht so stark drüber nachgedacht. Ich habe eben nur so gemerkt, wo du das gesagt hast mit den verschiedenen Sinnen. Bei mir ist es auf jeden Fall Hören dann, wo ich so am extremsten auf Sachen irgendwie reagiere.
Oh, mach mal einen Test und erzähl mir mal dann, wie er ausgegangen ist.
Ja.
Ich schicke dir mal einen Link.
Ja, cool.
Oh, den kannst du dann vielleicht auch gleich in die Infobox packen oder in die, wie heißt das bei Podcast? Shownotes, Entschuldigung. für die Leute, die sich vielleicht da auch mal durchklicken wollen.
Ja, nee, das mache ich auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Idee. Was mich auch interessieren würde, du wohnst ja auch in Berlin und ich finde, Berlin kann ja auch teilweise so eine richtig stressige Stadt schon irgendwie sein. Mhm. Merkst du das da auch, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, am Alexanderplatz bist oder sowas, dass es da dann auch sich verstärkt zeigt, deine Hochsensibilität?
Ja, auf jeden Fall. Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich meine Wohnung, dass es ruhig ist in der Wohnung und dass ich da nicht viele Reize habe, dass ich mich da also einfach wohlfühlen kann. Und ich habe ja schon mal in Berlin gewohnt und in einer anderen Ecke und das war ein sehr lautes Haus mit sehr lauten Nachbarn. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ich nicht runterfahren konnte. Und das ist einfach auf Dauer, konnte ich das nicht aushalten und bin immer wieder auch geflüchtet zu Freunden und so. Oder dann eben auch ans Meer zu meiner Familie. Dann bin ich ja, als ich mein Kind bekommen habe, nochmal zurück ans Wasser gezogen nach Stralsund. Und als ich dann zurück nach Berlin bin, weil ich dachte, beruflich ist das einfach viel sinnvoller und meine Freunde sind hier, habe ich gesagt, ich muss mir in Berlin eine Ecke suchen, die einfach ein bisschen ruhiger ist. Und das haben wir ja Gott sei Dank. Berlin ist so vielfältig und klar gibt es Ecken, wo man sagt, wow, hier steppt der Bär, aber das sind eben Ecken, an denen ich nicht wohnen kann. Und von daher habe ich mir eine sehr, sehr ruhige Ecke ausgesucht und empfinde Berlin seitdem auch nicht mehr so als stressig.
Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja eben schon
off-camera.
Vor der Podcast-Aufnahme off-camera, genau, oder off-Mikrofon erzählt, dass ich auch gerade umgezogen bin und ich habe davor auch an... kann ich jetzt ja sagen, an der Osloer Straße in Wedding gewohnt. Das ist auch bei einer sehr großen Kreuzung und das war auch super laut und so immer, aber ich dachte, und auch viel los immer, aber ich dachte, ja, so stark stört mich das nicht. Und jetzt, wo ich umgezogen bin und die Ecke viel ruhiger ist, da merke ich auch total, dass das viel entspannender ist. Und ich hatte vorher immer so, dass ich überlegt habe, wie kann ich es jetzt vermeiden, irgendwie das Haus zu verlassen? Und das habe ich hier jetzt gar nicht mehr so extrem. Also ich glaube, das kann einen schon sehr stressen dann auch, wenn man an so einem an so einem Ort ist, wo sehr viel los ist.
Absolut, ja. Und für mich ist natürlich auch, weil ich die Gegend kenne, in der ich wohne, ich bleibe auch sehr viel in der Hood hier. Und wenn ich rausfahre aus meiner Hood mit meinem Kind zum Beispiel, dann fahren wir in den Wald oder irgendwo, wo es ruhig ist, weil ich auch merke, das tut mir einfach besser. Was nicht heißt, dass ich irgendwie in Watte gepackt werden muss. Ich kann auch was ab, aber so für den Alltag und für mein Wohlbefinden ist es einfach schöner so.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall voll vorstellen. Und was mich noch interessiert zu Hochsensibilität, habe ich auch immer gelesen, dass es so ein bisschen, also dass man da empathischer auf jeden Fall auf andere Leute auch reagiert oder sowas, dass man sehr viel so Emotionen von anderen auch mitkriegt, irgendwie so kleinste Stimmungsschwankungen. Ist das auch was du so unterschreiben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Hochsensibilität oft verbunden wird mit Menschen, die so ein bisschen anstrengend sind und ganz oft, wenn man, also am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich so, oh Mann, ey, das ist echt auch blöd, dass andere diese Reizüberflutung nicht so schnell haben und habe das so als Schwäche gesehen, bis ich begriffen habe, Moment mal, aber dadurch, dass ich Sachen intensiver wahrnehmen kann hier und da, habe ich genau das, was du gerade gesagt hast, eben auch die Fähigkeit, und ich sage mal so ein bisschen, das ist meine Superkraft, die Fähigkeit, Menschen hier und da besser zu lesen. Das merke ich zum Beispiel, wenn man mich zum Beispiel in einen Raum bringt mit Leuten, die ich nicht kenne und wir setzen uns an einen Tisch, kann ich den nach 5 Minuten und sagen, welche beiden nicht miteinander können. Und das ist hier und da sehr praktisch, weil man dadurch natürlich auch, wenn man Menschen lesen kann, auch hier und da so ein bisschen ausgleichen kann, wenn man möchte. Und da so ein bisschen, ja, Stimmung auch zum Positiven verändern kann, was natürlich sehr, sehr, sehr schön ist. Gleichzeitig fühlt sich das dann aber, und das muss man auch lernen, schnell auch an wie, okay, das ist jetzt meine Pflicht. Ich sehe das ja und ich merke, hier ist die Stimmung scheiße, also mache ich was und spule automatisch hoch und kümmere mich darum, dass es einfach schöner ist. Merke aber dann gleichzeitig, okay, das klaut mir auch wieder sehr viel Kraft für mich, dass man da so ein bisschen auch sich, ja, sozusagen, dass man die goldene Mitte findet. Okay, ich kann das und ich mache das auch gerne, aber es ist nicht immer meine Pflicht und ich darf auch sagen, okay, ich spüre zwar, dass die Stimmung hier scheiße ist, aber es ist jetzt gerade nicht mein Job. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir auch total vorstellen. Ich glaube auch gerade, das kennt wahrscheinlich jeder in so einer bisschen abgeschwächten Form, wenn man selber irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Leute einlädt oder so zum Essen oder so und dann merkt man so, oh, irgendwie kommt das Gespräch nicht so richtig im Gang. Man hat so das Gefühl, ich bin jetzt dafür verantwortlich. Und wenn man das wahrscheinlich dann auch in sehr vielen Situationen hat, dann kann das, denke ich mal, auch wieder schwierig sein, da dann irgendwie so ausgeglichen zu bleiben.
Ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass man natürlich dadurch auch hier und da Menschen anzieht, die einfach ein bisschen, ich sag jetzt mal, komplexere Charaktere sind. Also sprich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja so Leute, die sind so super easygoing und mit denen kommt man sofort ins Gespräch und auch wenn es mal Probleme gibt, kommt man immer in eine gute Kommunikation und dann gibt es Leute, die sind so ein bisschen spezieller und machen oft Dinge, wo man denkt, hä? Okay, wo kommt denn das jetzt her? Und tatsächlich merken die ja auch, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt natürlich dann auch Leute, die merken, okay, mein Charakter scheint nicht so einfach zu lesen zu sein für jeden. Und dann treffen die jemanden wie mich zum Beispiel, der das gut lesen kann und auch darauf reagieren kann. Und automatisch zieht das eine das andere an, weißt du, was ich meine? Und auch das ist was ich dann erst über die Jahre verstanden habe. Okay, ich ziehe solche Leute an und ich muss aber für mich auch gucken, dass ich da nicht auf der Strecke bleibe.
Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, also du hast jetzt diese einen Seiten, dass man schnell eben durch Geräusche oder sonst was, Geräusche nicht bei dir, sondern durch Visuelles oder Gerüche, überfordert sein kann und gleichzeitig aber auch diese Empathie, was ja auch was Schönes ist. Wie würdest du das so bei dir im Alltag einordnen? Ist das eher was Positives oder Negatives, die Hochsensibilität, oder gleicht sich das so ein bisschen im Endeffekt aus?
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das ist was Negatives, weil ich natürlich gucken muss, wie ich damit umgehen muss. Inzwischen würde ich sagen, das ist im Grunde so, als würdest du mich fragen, ob es schlimm ist, braune Haare zu haben. Es ist einfach Teil von mir und ich weiß inzwischen, wie ich damit umgehen muss und sehe eben nicht nur die Teile, die sozusagen eher negativ bewertet werden würden mit, okay, ich bin schnell überreizt, sondern ich sehe eben auch die großen Vorteile. Von daher würde ich sagen, weder noch. Ich mag die Art, wie ich bin und ich mag auch den Teil an mir und ich weiß eben auch ganz genau, wenn du jetzt so nach Alltag fragst, was ich kann und was nicht. Also ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel nicht sagen kann, alles klar, ich mache mir vormittags einen Termin und dann, also wo ich irgendwo hin muss, also aus dem Haus gehen, in vielleicht auch einen anderen Teil von Berlin fahren und dann bin ich irgendwie um 2 wieder hier und dann arbeite ich. Ich weiß, dass ich das nicht kann, weil ich, wenn ich dann wieder nach Hause komme, fix und fertig bin. Ich kann da nichts mit dem Kopf machen. Ich muss dann wirklich erstmal runterkommen und am besten irgendwie ein bisschen rumräumen, irgendwas aktiv mit dem Körper machen und nicht irgendwas, wo ich mein Hirn für brauche. Und das habe ich inzwischen wirklich ganz gut drauf, dass ich mir das dann entsprechend lege. Dass ich weiß, okay, wenn ich vormittags einen Termin habe, den ich wahrnehmen muss außerhalb, dann lege ich mir den Rest des Tages eher Sachen, die man so stumpf abarbeiten kann. Und wenn ich es irgendwie einrichten kann, mache ich das eher, dass ich dann Termine am Nachmittag mache und dann vormittags eben was mit dem Kopf machen kann.
Okay, gut, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp wahrscheinlich für alle, denen es auch so ein bisschen ähnlich geht. Und generell, du hast schon auch angesprochen, du hast dir eine ruhige Ecke zum Leben gesucht, du fährst auch oft dann raus ins Grüne oder so. Was sind so noch andere Sachen vielleicht, die du machst, um dir den Alltag so ein bisschen, ja, dahingehend zu gestalten, dass das eben mit der Hochsensibilität übereinstimmt?
Also erstmal definitiv die Umgebung. Ich bin jetzt nicht von Natur aus ein ordentlicher Mensch, aber ich brauche ganz dringend Ordnung. Ich brauche wenig Reize, ich brauche, dass alles seinen Platz hat und dass ich nicht durch die Wohnung gehe und denke, okay, da liegt was und da liegt was und da liegt was, sondern dass ich das einfach wirklich, dass ich mir jeden Tag genug Zeit nehme, um das wieder wegzuräumen. Das klingt, als wenn ich voll den Zwang habe, ne? So meine ich das nicht. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich mir diesen Raum nehme, die Zeit nehme, egal wie viel los ist, dass ich die Umgebung, in der ich lebe, einfach, ästhetisch schön gestalte und einfach mit wenig Reizen. Dann hilft mir tatsächlich sehr gut Yoga. Ich bin leider, und da werden jetzt viele lachen, die mich kennen, ich bin absolut kein Mensch für Meditation. Das tut mir immer so ein bisschen leid. Ich merke, dass da kommt mein Kopf auch nicht mehr klar. Aber ich glaube, ich mache viele Sachen, die vielleicht auch eher Richtung Meditation gehen, ohne das so zu merken. Also ich sitze zum Beispiel gerade im Sommer, ich sitze hier gerade neben meinem Balkon, gerade im Sommer wahnsinnig viel abends auf dem Balkon und starre einfach vor mich hin, weil ich das so entspannend finde, so der Stadt zuzuhören, was man hier so ein bisschen hören kann. Oder die Geräusche von Vögeln oder von Wind und wieder ist hier ein Hippie. Sowas hilft mir total. Oder eben wirklich einfach Alleinzeit. Manchmal hilft es schon. Ich war jetzt gerade zum Beispiel eine Woche bei meiner Familie am Meer und ich bin da sehr gerne, aber ich merke, dass ich da natürlich weniger Alleinzeit habe und eben meistens nicht diese halbe Stunde Pause für mich am Tag, dass ich das ganz dringend brauche. Und wenn ich das irgendwie kann, dann richte ich mir das ein. Wenn zum Beispiel alle schlafen gehen, kann ich nicht gleich schlafen gehen, sondern sage, okay, ich mache mich jetzt ganz in Ruhe fertig und dann räume ich einfach so ein bisschen noch oder mache irgendwas, was mir gut tut. Irgendwas, was sozusagen diese Überreizung so ein bisschen runterholt.
Okay, voll interessant, wo du es gerade erzählst mit der Alleinzeit oder sowas. Mhm. Das ist, was man ja sonst auch voll oft mit extrovertiert und introvertiert so ein bisschen in Verbindung bringt. Also, dass man sagt, introvertierte Menschen, denen zieht es so ein bisschen die Energie raus, wenn man viel Zeit mit anderen verbringt. Und bei Extrovertierten ist es eigentlich genau andersrum. Würdest du dich da auch eher als introvertiert sehen oder eher extrovertiert? Oder vielleicht, ich glaube, es gibt ja ambivertiert oder sowas. Ja, so ist noch in der
Mitte. Ich kann mich da wirklich ganz schlecht einordnen, weil ich einerseits wahnsinnig gern unter Menschen bin und gerade wenn es Menschen sind so in meinem Inner Circle, dann lädt mich das absolut auf. Aber ich brauche gleichzeitig auch so ein bisschen Alleinzeit, um aufzuladen. Ich glaube nicht, dass ich introvertiert bin. Ich glaube, dafür brauche ich wenig Zeit, um mich wieder aufzuladen. Ich glaube, ich habe eine gute Freundin, die ist introvertiert und die sagt, boah, ey, wenn ich irgendwie 2 Tage mit Freunden unterwegs war, brauche ich auch 2 Tage, um mich wieder aufzuladen. Also so krass ist bei mir nicht. Aber ich kann mich tatsächlich weder in das eine noch in das andere so klar einordnen. Eindeuten. Einordnen.
Ja, ich glaube, da hatte ich was zu gehört. Das heißt dann, glaube ich, ambivertiert oder sowas. Und ich glaube, bei den meisten Leuten, das ist ja nicht klar ausgeprägt, so ich bin komplett extrovertiert oder ich bin komplett introvertiert, sondern es ist ja oft irgendwie so, dass man eher zu einer Seite hin tendiert. Aber ich finde das gerade auch.
Ja, was würdest du bei dir sagen?
Ich würde sagen, ich bin eher introvertiert. Also das mit dem, wenn ich 2 Tage mit Freunden unterwegs bin, dann brauche ich auf jeden Fall auch 2 Tage, um mich da wieder irgendwie zu regenerieren. Ich habe andere Sachen, die man so bei Introvertierten hört, wo ich gar kein Problem mit habe. Zum Beispiel irgendwie, ich habe gar kein Problem, fremde Leute anzusprechen oder sowas. Das fällt mir gar nicht schwer. Aber ist auf jeden Fall dieses so, dass ich erstmal ein bisschen Zeit für mich dann brauche. Und
vielleicht ist das auch eine Übungssache. Also vielleicht ist es auch so, dass man das gar nicht so klar einordnen kann, weil natürlich auch ein introvertierter Mensch lernen kann, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, oh, ey, ich bin so introvertiert, ich mag keine fremden Leute ansprechen, dass man das natürlich trotzdem auch lernen kann in seinem Leben. Das heißt ja nicht, dass man da nicht in der Lage zu ist. Und vielleicht lebst du einfach auch schon lange genug in Umgebungen und in Bubbles, wo das einfach, ja, in denen du das gut lernen konntest und dich da weiterentwickeln konntest. Ich weiß nicht, war das schon immer so, dass du fremde Menschen gut ansprechen konntest oder hat sich das auch mit der Zeit entwickelt?
Ich glaube, das hat sich auch mit der Zeit auf jeden Fall entwickelt. Mhm. Also ja, man hat ja immer irgendwie, wenn man weiß, es ist jetzt irgendwie eine unangenehme Situation oder so, dann oder halt nicht die angenehmste Sache, die Person anzusprechen oder so, dann ist es natürlich schwieriger. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, darum geht, so ganz klassisch um den Weg zu fragen oder so, was man heutzutage natürlich nicht mehr so häufig macht oder so, dann mache ich mir da keine Gedanken drüber, dass ich das machen muss. Was ich ansonsten noch merke, ist auf jeden Fall, dass ich in größeren Gruppen irgendwie da auch dann immer stiller werde, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit nur 2, 3 Leuten oder so zusammen bin. Das ist, glaube ich, auch so eine typisch introvertierten Sache.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ist es denn auch anstrengend für dich in einer großen Gruppe? Also fühlst du dich dann nicht wohl, wenn du dich dann auch so runterfährst? Oder ist das eher so, dass du auch genießen kannst, dann sozusagen Zuschauer, sage ich jetzt mal, zu sein?
Kommt immer voll drauf an. Also bei mir ist es auf jeden Fall, wenn ich die Leute alle gut kenne und mag und so auch, oder wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie so ein positiver Vibe in der Gruppe, dann macht mir das gar nichts aus, irgendwie da Zuschauer zu sein. Aber wenn das mit neuen Leuten ist und man hat das Gefühl so ein bisschen, man ist so ein bisschen außen vor und man kann sich jetzt irgendwie nicht so richtig präsentieren, wie man eigentlich ist, weil es einem eben gerade in dieser Gruppe schwerfällt, was zu sagen, dann ist das natürlich immer nicht ganz so schön, weil ich mir aber denke, okay, wenn ich die Leute jetzt, wenn ich nur eine Person davon treffen würde, dann würde ich mich voll gut mit der unterhalten können, aber bei mehreren ist es dann eben schon wieder schwierig.
Ah, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein selbstkritischer Gedanke. Scheiße, warum kann ich das nicht? Und das macht dann wahrscheinlich auch ein blödes Gefühl. Interessant.
Ja, genau. Nee, bin ich gerade drauf gekommen. Und interessanterweise auch nochmal zu dem hochsensiblen Thema da zusammen. Ich habe nämlich auch eine Freundin, bei der wurde sogar bei einer Psychologin das sozusagen diagnostiziert, dass sie hochsensibel ist. Und bei der ist das tatsächlich überhaupt nicht so. Die sagt immer, ich könnte eigentlich den ganzen Tag mit Leuten verbringen und ich hasse es viel mehr, alleine zu sein oder so, weil ich mir dann viel mehr einen Kopf mache oder so. Also ist interessant, wie sich das dann auch irgendwie, ja, je nach Mensch dann so ein bisschen ausprägt.
Ja, absolut. Das macht es, glaube ich, auch so schwierig, das für sich zu erkennen. Ich habe ja auch mit meiner Freundin Natascha einen Podcast und da haben wir eben auch eine Folge zum Thema Hochsensibilität gemacht und da waren so viele, die drunter geschrieben haben, nee, also ich glaube, ich bin nicht hochsensibel, und die haben dann den Test gemacht und meinten, okay, ich bin geschockt. weil es, glaube ich, dann doch mehr Leute betrifft, als einem so bewusst ist.
Ja, es ist wahrscheinlich da auch wieder so eine Sache von Ausprägung. Bei manchen ist es wahrscheinlich stärker ausgeprägt. Ja. So wie bei dir, dass du dich dann auch direkt damit beschäftigt hast, bei anderen vielleicht weniger stark oder so. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde den Test jetzt auch, wenn du mir den gleich schickst, auf jeden Fall mal machen und dann mal schauen, was dabei rauskommt.
Ja, mach mal.
Ja, was ich dich auch noch fragen wollte, du machst ja auch viel auf deinem Kanal zum Thema Zeitmanagement, Organisation und sowas. Und du hast ja auch eben schon angesprochen, dass das auf jeden Fall auch Themen sind, die dir dabei helfen, da so mit umzugehen. Ist das auch was, was sich bewusst dann dadurch entwickelt hat? Oder war das so ein Zufall quasi, dass das auch so dein Hauptthema geworden ist?
Das kann schon miteinander zusammenhängen, aber ich glaube, das war keine bewusste Geschichte. Also ich war tatsächlich in der Schule lange, lange die einfach nichts im Griff hatte. Wo das Heft aussah wie Sau und die nie wusste, wie ihre Bücher sind und so weiter. Bis ich immer gedacht, okay, ich habe keinen Bock mehr. Es kann nicht sein, dass ich immer so derjenige bin oder diejenige bin, die da irgendwie nichts gebacken kriegt. Ich will das jetzt mal auf die Reihe kriegen und habe mich dann Stück für Stück ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe natürlich zeitgleich auch gemerkt, dass mir das sehr gut tut und dass je mehr ich Sachen für mich im Vorhinein sortiere, desto schneller und besser kann ich auch Sachen abarbeiten und habe den Kopf frei für Sachen. Also ich habe ganz schnell begriffen, dass es für mich wichtig ist, meinen Kopf zu sortieren und eben nicht, während ich was mache, zu denken, ah, das musst du auch noch und das musst du auch noch und daran darfst du noch denken. Ich meine, so der Klassiker, wenn man abends im Bett liegt und schlafen will, ah, das darf ich nicht vergessen und das darf ich nicht vergessen, das funktioniert nicht. Also ich muss da wirklich für mich einmal vorsortieren, als wenn ich so ein kleines persönliches Assistentenmännchen irgendwo sitzen habe, das mir vorsagt, in dem Fall eben mein Kalender, und dann kann ich auch sozusagen alles andere ausschalten, weil ich weiß, ich kann nichts vergessen. Es entspannt mich sehr und hilft mir dann auch einfach, ja, Reize besser zu bearbeiten. Tatsächlich, ja, du hast recht. Das hängt dann schon zusammen. Spannend. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, wo du das gerade gesagt hast, du früher auch da eher die Chaotin warst. Mhm. Und wir hatten auch mal eine Folge hier, oder ich habe auch mal eine Folge gemacht mit einer Ordnungscoachin und sie meinte auch, sie war vorher immer total unordentlich und so, und das hat sie total gestört, und dann hat sie sich eben bewusst damit beschäftigt und so ihre Strategien entwickelt, und ja, ich hoffe, bei mir kommt das auch irgendwann nochmal.
Ja, das ist ja das Coole, dass man eben im Leben auch immer mal wieder sich angucken kann und das eigene Leben angucken kann und sagen kann, okay, das finde ich cool an mir und das finde ich nicht so cool an mir. Okay, warum mag ich das nicht und wie kann ich das verändern? Es gibt ja für so viele Dinge, die man so der eigenen Persönlichkeit zuschreibt, einfach auch Lösungen. Also ich weiß genau, dass einige Menschen in meiner Familie, Grüße gehen raus, immer noch sagen, ich wäre ein unordentlicher Mensch, und das stimmt irgendwie auch, aber das würdest du jetzt nicht mehr sehen, wenn du in meine Wohnung kommst.
Ja, ich glaube, das ist auch sowas, was man irgendwie als Kind so zugeschrieben bekommen hat. Das wird man dann ganz schlecht auch wieder los.
Ja.
Aber ich glaube, also was mir auch so beim Ordnungsthema auf jeden Fall hilft, ist einfach rigoros Sachen auszusortieren. Das habe ich, also ich kann mich voll schwierig irgendwie von Sachen trennen. Ich habe das immer, dass ich mir denke, ah, aber vielleicht könnte ich das doch in, weiß ich nicht, 2 Jahren noch mal gut gebrauchen oder so. Und dann bleibt es doch erstmal noch da. Das habe ich jetzt auch durch den Umzug gemerkt. So, ja, alles, was jetzt irgendwie zu schwer ist, um es mitzunehmen, habe ich bei eBay Kleinanzeigen oder so reingestellt. Und ich hoffe, dass das dann auch allgemein hilft, wenn man weniger Zeug hat, dass man dann auch so ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann.
Absolut. Du, und ich glaube, damit bist du auch nicht allein. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich ein Aussortieren und sich Trennen von Dingen im Körper ähnliche Reize oder im Gehirn ähnliche Reize auslöst wie Schmerz. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach für Menschen, Sachen loszulassen. Und auch das ist, glaube ich, eine absolute Trainingsfrage. Also hättest du mein Kinderzimmer gesehen mit 15, würdest du hinten überfallen. Also Messi will ich nicht sagen, aber alter Falter, ich konnte nichts wegschmeißen. Jeden Schnipsel habe ich aufbewahrt. Ich habe viel Theater gespielt und jedes Programmheft aufbewahrt und so weiter, wo ich dann nie wieder reingucke. Und irgendwann habe ich angefangen damit, wie du jetzt gerade erzählt hast, so Stück für Stück so ein bisschen was auszusortieren. Und wenn man im Training ist, fällt es einem plötzlich total leicht. Also ich gehe regelmäßig einmal durch meine Wohnung und gehe alle Schränke durch und guck, brauche ich das wirklich alles noch? Was kann ich verschenken? Was kann ich loswerden? Und jetzt ist es nicht mehr so schwer. Aber das ist eben, glaube ich, auch normal, dass man da auch erstmal reinkommen muss.
Ja, ich glaube, man gibt den Sachen auch so einen emotionalen Wert, gerade wo du das auch erzählt hast, so mit den Theatersachen. Ich habe auch Theater gespielt und ich habe auch jetzt bei diesem Ausmisten, obwohl das auch in der Uni war und jetzt auch schon die letzte Aufführung auf jeden Fall über 5 Jahre oder so her, ja, hatte ich immer noch alle Hefte, alle Textbücher und sowas und habe dann gedacht, okay, es ist eine schöne Erinnerung, aber ich werde wahrscheinlich nie wieder reingucken und habe das dann auch aussortiert. Oder früher hatte ich das zum Beispiel in meinem Kinderzimmer auch, dass ich ganz viele Zeitschriften gesammelt habe, so diese typischen Bravo, Bravo Girl und sowas. Und die hatte ich auch von, weiß ich nicht, als ich 11 war bis 17 oder sowas und hatte da so einen riesigen Schrank mit diesen Zeitschriften.
Ach krass, ja.
Ja, den ich dann auch irgendwann erstmal aussortieren musste.
Aber bist du grundsätzlich auch jemand, der gerne sammelt? Also so, keine Ahnung, wie früher so Ü-Ei-Figuren oder sowas?
Ja, ich glaube schon.
Der Blick. Ja, das finde ich auch cool.
Ja, doch, wenn ich drüber nachdenke, schon. Also Ü-Ei-Figuren hatte ich früher auf jeden Fall auch viel. Und generell alle so Spielzeugsachen, die man viel sammeln konnte. Auch diese, wie sind die, Beanie Babies ja. Oder sowas. Das habe ich auch alles fleißig gesammelt.
Ja, das ist ja irgendwie auch immer so eine Phase, ne? Findet man das toll und dann hat man irgendwie so voll den Fokus drauf, das vollständig zu haben. Und dann kommt irgendwo so ein Punkt, da entfernt man sich davon und guckt zurück und denkt, warum wollte ich eigentlich diese Ü-Eier haben? Warum? Hä? Und man kann es plötzlich gar nicht mehr nachvollziehen.
Ja, nee, das stimmt. Ja, letztens hatte auch mein Freund Ü-Eier uns irgendwie mitgebracht und da dachte ich so auch so, ah, cool.
Hashtag Werbung.
Was soll ich jetzt mit dieser... Nee, was kann ich jetzt mit diesem Spielzeug anfangen?
Ja.
So, weil, ja, das steht jetzt auch im Regal, aber es muss dann wahrscheinlich auch irgendwann aussortiert werden.
Ach, nimm dir da Zeit. Sei da auch nicht so hart mit dir. Das kommt alles mit der Zeit. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du sagst, und genau, jetzt kommen die weg. Jetzt kommen die weg. Manchmal hilft es auch, Sachen einfach nur in eine Kiste zu tun, in den Keller zu tun, mit der Vorgabe, wenn ich die nächsten 1,5 Jahre da nicht reingucke, dann darf es gehen.
Ja, das ist ja, ich glaube, auch bei Kleidung ist das ja so eine Sache, dass man die Bügel irgendwie so falsch rum hinhängt. Und wenn der Bügel dann immer noch falsch rum hängt, dann ist es eigentlich was, was man guten Gewissens auch weggeben kann.
Ja, ja, man könnte jetzt meinen, okay, wir schweifen ab, aber das gehört für mich tatsächlich auch sehr zum Thema Hochsensibilität, weil das eben auch wieder ein Reduzieren von Reizen ist. Je weniger Zeug ich habe, über das ich mir Gedanken machen muss, desto besser geht's mir. Und je mehr ich sozusagen Systeme für Dinge habe, desto weniger muss mein Hirn arbeiten, sondern ich kann einfach sein.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch gerade, wenn man dieses Visuelle hat, wie es ja bei dir dann sehr ausgeprägt ist, dann ist es natürlich, wenn man überall irgendwas rumstehen hat und so, wahrscheinlich total anstrengend, wenn ja man sich das alles angucken muss sozusagen. Oder
ja.
Ist es auch, dass es dich dann stört, wenn du weißt, okay, diese Schublade ist total, der Inhalt dieser Schublade ist total unordentlich? Oder geht das dann, wenn es so aus dem Blick ist?
Kommt drauf an, wie oft ich die Schublade öffnen muss. Also wenn sie geschlossen ist, geht's. Ich bin ein großer Fan von, okay, ich habe eine Kiste und die kriegt ein Thema, keine Ahnung, Stifte zum Beispiel, und da baller ich die Stifte rein. Da habe ich jetzt erstmal keinen Stress, wenn da 2 Stifte dabei sind oder sein könnten, die vielleicht eingetrocknet sind. Aber wenn es jetzt eine Schublade ist, die ich täglich aufmache und täglich sehe ich, dass da Chaos herrscht, das macht mich dann schon irre. Ja, da muss ich dann schon ran.
Okay, ja, dann hat es ja auf jeden Fall auch so ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen dieser visuellen Reizüberflutung dann und ja dem... aus dem Augen, aus dem Sinn so ein bisschen.
Ja, genau, genau. Und gleichzeitig weiß man eben auch, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh ja, Mensch, das kommt mir bekannt vor, weiß ich aber auch, weil wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, introvertiert, extrovertiert, dass es mich wiederum positiv total auflädt, wenn ich Menschen sehen kann, die ich liebe. Also das ist dann eben auch, das ist quasi dann die Kehrseite der Medaille. Das eine ist ja das, was mich stresst und das Überreizen. Und wenn ich aber ein vertrautes Gesicht sehe, was ich liebe oder in einer vertrauten Umgebung bin, macht mich das total glücklich und lädt mich sehr viel schneller auf als andere Sachen.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch interessant. Also ja, dieser Zusammenhang dann nochmal. Ja, ich glaube, das kann auch auf jeden Fall bei introvertierten Menschen wahrscheinlich auch dann der Fall sein. Also wenn ich irgendwie, ja, meine Familie dann seit längerem immer so mal wieder sehe, dann macht mich das auf jeden Fall auch immer sehr glücklich. Oder generell, wenn man, also ich finde es immer super wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man sich so austauschen kann und so, mit dem man über die wichtigsten Dinge irgendwie sprechen kann und dass man weiß, ja, irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Problem habe zu der Person, kann ich auf jeden Fall dann gehen.
Ja, richtig, genau. Man ist vertraut und man muss sich nicht verstellen und man muss keine Maske tragen, man darf einfach sein und wird gemocht, so wie man ist.
Ja.
Auch mit den schlechten Seiten.
Ja, aber das ist doch eigentlich ein sehr schöner Abschluss jetzt. Ich glaube, ich habe so von den Fragen, die ich dir stellen wollte, alle gestellt. Aber vielleicht hast du noch was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchtest.
Das ist mir so schwierig, weil ich mir dann vorkomme wie so ein, muss ich jetzt irgendwas ganz Kluges sagen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es einige gibt, die das ganze Thema kritisch sehen und sagen, oh Mensch, da wollen jetzt irgendwie alle besonders sein und da irgendwie ein tolles Label haben. Ich bin hochsensibel, guck mal. Aber ich glaube, es hilft total, wenn man sich davon so ein bisschen lösen kann, von dem Gedanken, und einfach mal sich damit auseinandersetzt. Gar nicht so sehr, um zu sagen, ich bin hochsensibel, sondern einfach, um sich besser selber zu verstehen. Denn ich glaube, das ist einfach für das eigene Wohlbefinden extrem wichtig.
Stimmt, das ist ein Thema, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, wie so andere Leute eigentlich darauf reagiert haben, wenn du gesagt hast, ja, ich bin hochsensibel und daher kommt das. Weil du hast ja auch selber gesagt, dass du immer das Gefühl hattest, ah, ich bin vielleicht einfach schwächer als andere Menschen. War das dann was, wo Menschen auch gesagt haben, naja, weiß ich nicht, du übertreibst jetzt oder du suchst deine Ausrede, oder haben eigentlich die meisten positiv reagiert?
Ich habe das, glaube ich, am Anfang gar nicht so sehr kommuniziert mit dem Label, dass ich gesagt habe, oh, ich bin hochsensibel und deswegen. Ich habe das dann eben mit den Menschen, die mir so am nächsten stehen, kommuniziert und gesagt, oh Mensch, also wenn wir jetzt durch die Stadt gehen, ich glaube, ich brauche einfach mal kurz eine Pause, dass ich das gesagt habe, und das wussten eigentlich die Leute, die mir nahestehen, immer, und das war nie ein Problem. Das Label auszupacken hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich eben Sorge hatte, dass Leute denken, pff, okay, jetzt will die irgendwie ganz besonders sein, darum geht's mir nicht. Mir geht's wirklich nur darum, einfach mich besser zu verstehen, und das Label habe ich am Anfang gesagt, hilft total, um einfach, ja, recherchieren zu können. Gibt es andere, wie machen andere das, was gibt es da für Infos, die mir einfach weiterhelfen können. Und je mehr ich wusste und kommunizieren konnte, auch mit den Leuten in meiner Umgebung, desto, ja, leichter war es dann auch. Und eben ganz oft eben auch der Aha-Moment auf der anderen Seite, krass, ja stimmt, das geht mir auch so. Und wie heißt das und wo kann man das recherchieren? Dass es dann eben eher ein Austausch war und ein sich gegenseitig besser verstehen können.
Okay, ja, das finde ich auch ja, super wichtig, das nochmal zu sehen. Ich glaube, man hat bei vielen Themen da einfach Angst, so wie reagieren andere jetzt da drauf, und im Endeffekt ist die Reaktion viel positiver, als man das eigentlich gedacht hätte. Und ja, wo du das mit dem Recherchieren ansprichst, ich werde das auf jeden Fall jetzt auch nochmal diesen Test machen, und wenn du ihn mir schickst, dann schicke ich ihn auf jeden Fall, oder ich suche selbst einen raus, sonst pack den hier in die Shownotes. Dann, ja, wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt und denkt, okay, das könnte was sein, was auch auf mich zutrifft, dann macht auf jeden Fall auch gerne den Test. Genau. Und dann würde ich sagen, das war doch jetzt nochmal ein schöner Abschluss.
Ja.
Ich bedanke mich sehr, dass du da warst, und fand es wirklich super spannend, darüber zu sprechen. Auch gerade, weil
Gleichheit.
Du hast mir viele Fragen gestellt. Jetzt kann ich mich auch nochmal so ein bisschen damit beschäftigen.
Ja, das ist ja auch irgendwie super interessant.
Ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall, ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Und sollte ihr sonst noch Fragen zum Podcast haben, dann schickt die gerne an podcast@desire.de. Genau. Und ja, dann tschüss.
Bis dann. Tschüss.